Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Annika Taschke.
Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 27. Folge von Rosa Lux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Unser Thema ist diesmal die Nelkenrevolution in Portugal, die vor 50 Jahren am 25. April 1974 begann. Diese Revolution stürzte das autoritäre Regime des sogenannten Estado Novo, des neuen Staates, das das Land ein halbes Jahrhundert im eisernen Griff gehalten hatte. Ihre Besonderheit lag darin, dass es linke Militärs waren, die das Regime stürzten. Ja, ihr habt richtig gehört. Linke Militärs.
Ja, das wird spannend heute. Einen unverzichtbaren Beitrag zum Sturz der autoritären Herrschaft leisteten auch die nationalen Befreiungsbewegungen in Angola, Mosambik, Guinea-Bissau und anderen Ländern. Ihr Kampf gegen die portugiesische Kolonialherrschaft verschärfte zugleich die Widersprüche in Portugals Militär und Gesellschaft.
Die Nelkenrevolution bewegte damals viele Menschen in Europa und der ganzen Welt. Man darf aber nicht vergessen, dass sie mitten im Kalten Krieg stattfand, und zwar in einem Land, das Gründungsmitglied der NATO gewesen war. Die Regierungen in Washington, London, Paris und Bonn sorgten sich deshalb von Anfang an, Portugal könne sich aus der westlichen Einflusssphäre lösen oder gar der sowjetischen Welt zuwenden.
Ja, Annika, diese Sorge bestand. Aber um den repressiven Charakter der portugiesischen Militärdiktatur scheint man sich weniger gesorgt zu haben.
Das stimmt, Albert. Darüber wollen wir heute ebenfalls sprechen. Und wir haben natürlich auch diesmal wieder drei Gäste eingeladen. Und zwar die Historikerin Dr. Christiane Abille, die Übersetzerin Anke Fusek und den Historiker Nelson Pereira Pinto.
Am Anfang steht heute ein kurzer Rückblick in die frühe Neuzeit, in die Zeit der sogenannten Reconquista. Denn aus der christlichen Eroberung der Iberischen Halbinsel ging Portugal als eigenständiger Staat hervor, der am Südwestzipfel des europäischen Kontinents strategisch gut platziert war. Mit Heinrich dem Seefahrer wurde Portugal im 15. Jahrhundert zur ersten europäischen Entdeckernation und damit verbunden auch zur ersten Kolonialmacht.
Zum Kolonialreich gehörten bald Brasilien sowie große Gebiete in Afrika und in Fernost. Allerdings erwies sich das bevölkerungsarme Portugal als wirtschaftlich zu schwach für eine effektive Kolonisierung so großer Territorien und suchte deshalb früh den Ausgleich mit dem Vereinigten Königreich.
Die Unabhängigkeit Brasiliens und das Verbot des Sklavenhandels, von dem portugiesische Seefahrer in besonderem Maße profitiert hatten, legten im 19. Jahrhundert die wirtschaftliche Rückständigkeit des Landes offen. 1910 wird dann die Monarchie gestürzt und die erste Republik gegründet. Aber die Oligarchie aus Großgrundbesitz, Handels- und Finanzkapital behält dennoch alles fest im Griff. Die Interessen der arbeitenden Klassen werden weiterhin ignoriert.
Portugal nimmt auf Seiten der Entente am Ersten Weltkrieg teil. Der Krieg führt zu hoher Inflation und lässt die Staatsverschuldung explodieren. Im Zuge der Nachkriegsstreiks werden die anarcho-syndikalistische Gewerkschaftszentrale CGT und die portugiesische kommunistische Partei, die PKP, gegründet. Auf der rechten Seite des politischen Spektrums formiert sich die protofaschistische Bewegung des Integralismo Lusitano.
Bereits 1917 hatte es einen Putschversuch des Militärs gegeben, der allerdings an einem Generalstreik scheiterte. 1926 haben die Putschisten dann mehr Erfolg. Sie etablieren ein autoritäres Regime, das in eine zivile Diktatur unter Antonio Oliveira de Salazar mündet, einen eng mit der katholischen Kirche verbundenen Wirtschaftsprofessor. Der zunächst als Minister ins Kabinett berufene Salazar legt einen radikalen Plan zur Beendigung der Staatsschuldenkrise vor. Seine Austeritätspolitik verschont die Privilegierten und verlangt der arbeitenden Bevölkerung große Opfer ab.
Um den Sparkurs durchzusetzen und soziale Unruhen zu unterdrücken, wird jedwede Opposition verboten. Widerstand beantwortet das Regime mit rücksichtsloser Repression. Dieser Plan hat Erfolg. Die Staatsschuldenkrise wird abgewendet. Damit gewinnt Salazar das Vertrauen des Militärs und der traditionellen Eliten. 1928 erhält er eine diktatorische Generalvollmacht. 4 Jahre später wird er Ministerpräsident.
Ähnlich wie das wesensverwandte Franco-Regime, das im Spanischen Bürgerkrieg von Portugal unterstützt wird, wir sprachen darüber in der 10. Folge Rosa Lux History, weist Salazars Herrschaft Parallelen, aber auch Unterschiede zu den faschistischen Regimen in Italien und Deutschland auf. So betreibt auch Salazar den autoritären Umbau des Staates und seines Gewaltapparates. Sein Estado Novo ist ebenfalls ein Einparteienstaat. Aber die União Nacional ist eine Staats- und keine Massenpartei. Anders ausgedrückt, Salazar setzt, anders als Mussolini und Hitler, nicht auf eine faschistische Massenbewegung.
Ein weiterer Unterschied zu Mussolini und Hitler liegt in der bedeutenden Rolle, die Salazar der katholischen Kirche einräumt. Das letztlich hybride Regime kann man daher ähnlich wie die Franco-Diktatur als Klerikalfaschismus bezeichnen.
Das Salazar-Regime richtet seine Herrschaft ganz auf den Erhalt des Kolonialreichs aus. Denn das Selbstbild Portugals basiert in besonderem Maße auf seiner Identität als Seefahrernation und drittgrößte Kolonialmacht der Welt. Das Regime bezieht seine Legitimität nicht zuletzt daraus, dass es sich als Erbe der jahrhundertealten Kolonialtradition inszeniert.
Im Zuge der Austeritätspolitik ändert sich unter Salazar auch die Kolonialherrschaft, da die Kolonialverwaltungen ihre Kosten nun selbst erwirtschaften müssen. Es entstehen Baumwollplantagen, neue Siedlungen und Militärposten. Zudem setzt das Regime auf massenhafte koloniale Zwangsarbeit. Die Profite aus diesem System der kolonialen Ausbeutung und der ungleichen Arbeitsteilung zwischen Portugal und den Kolonien streichen die traditionellen Eliten ein.
Außenpolitisch hält Salazar am bewährten Bündnis mit Großbritannien fest. Nicht zuletzt, um das portugiesische Kolonialreich abzusichern. Im Zweiten Weltkrieg bleibt das Land daher, trotz der ideologischen Nähe zu den Achsenmächten, neutral und liefert Rohstoffe an beide Seiten. Als sich nach Stalingrad die Niederlage der Wehrmacht abzeichnet, ermöglicht Salazar Großbritannien und den USA die Errichtung von Militärstützpunkten auf den Azoreninseln. Nicht zuletzt deshalb wird Portugal 1949 als Gründungsmitglied in die NATO aufgenommen.
Um auch den Vereinten Nationen beitreten zu können, erklärt Salazar die Kolonien zu Überseeprovinzen in einem angeblich multiethnischen und plurikontinentalen Portugal. Doch der Widerstand wächst im Zuge der globalen Dekolonisierung an. 1961 besetzt Indien die letzten portugiesischen Besitzungen auf dem Subkontinent. Im selben Jahr nimmt die Volksbewegung zur Befreiung Angolas, die MPLA, den bewaffneten Kampf gegen die Kolonialmacht auf. 2 Jahre später folgt die Afrikanische Unabhängigkeitspartei von Guinea-Bissau, Cabo Verde und Príncipe. Und 1964 die mosambikanische Befreiungsfront Frelimo. Sie werden in ihrem Unabhängigkeitskampf von afrikanischen Staaten und der Sowjetunion, die MPLA, später auch von Kuba unterstützt.
Das portugiesische Militär ist nicht auf einen Guerillakrieg vorbereitet. Aber in Lissabon besteht keinerlei Bereitschaft, die Kolonien in die Unabhängigkeit zu entlassen. Während in der ganzen Welt der Kolonialismus zusammenbricht, hält Portugal eisern an seinem Kolonialreich fest. Wir sprachen darüber in der 17. Folge dieses Podcasts. Denn im Salazar-Regime hängen Diktatur und Kolonialismus so stark voneinander ab, dass ihr Schicksal auf Gedeih und Verderb miteinander verbunden ist.
Hinzu kommt, dass der Kolonialismus in Portugal auch von weiten Teilen der Opposition unterstützt wird. Mit Ausnahme der illegalen kommunistischen Partei, die sich frühzeitig für die Auflösung des Kolonialreichs ausspricht.
Durch die Kolonialkriege sieht Salazar sich gezwungen, die Wehrpflicht von 2 auf 4 Jahre zu verlängern und in den Kolonien immer mehr Einheimische als Soldaten anzuwerben. Zugleich führen die rasant steigenden Ausgaben dazu, dass er seine Politik des ausgeglichenen Staatshaushalts aufgeben muss. Schließlich wird sage und schreibe die Hälfte des Staatshaushalts für die Kolonialkriege aufgewendet. Die Kriege in den Kolonien führen so zum, wie Urte Sperling schreibt, Zitat, Ende der Klassenallianz, die auf Protektionismus und kolonialer Ausplünderung beruhte.
Ja, Albert. In der zweiten Hälfte der 1960er Jahre zerfällt die portugiesische Oligarchie in zwei Fraktionen. Die sogenannten Europäer, die auf westeuropäische Märkte orientieren und sich auch mit einem Kompromiss in der Kolonialfrage arrangieren können, und die sogenannten Afrikaner, die von der Kolonialwirtschaft profitieren und auf die Vernichtung der Rebellen setzen. Wir wollen jetzt über den portugiesischen Spätkolonialismus sprechen. Dazu begrüßen wir am Telefon die Historikerin Dr. Christiane Abille. Hallo, Frau Abille.
Hallo, ich freue mich.
Hallo. Ich lege mal gleich los mit der ersten Frage. Welche Bedeutung besaßen die Kolonien für die Salazar-Diktatur?
Ich würde es vielleicht in drei Aspekte aufteilen oder drei Aspekte besonders hervorheben. Der erste ist der wirtschaftliche Aspekt. Vielleicht nicht so, wie man denken könnte. Die wirtschaftliche Bedeutung der Kolonien lag vielleicht vor allem darin, dass sie ein rückständiges Wirtschaftssystem möglich machten. Das heißt, Wachstum, Innovationen ausbremsten, ein Monopolgefüge zementierten. Und das passte ja gut in dieses fortschrittsfeindliche Salazar-Regime. Der zweite, eher politisch-kulturell. Es wird oft gesagt, dass die Kolonien dem Salazar-Regime Legitimität oder Legitimierung verschafften. Nun ist es so, dass auch andere demokratische Systeme aus kolonialreichen Legitimität gezogen haben. Das ist vielleicht keine Spezifizität dieses Estado Novo, zumal der ja auch das Kolonialreich nicht selbst errichtet hat, sondern nur geerbt hat von Jahrhunderten. Aber es ist doch so, dass das Kolonialreich diskursiv in der Inszenierung dieses Regimes eine enorme Bedeutung erlangt, auch zum Beispiel in der Abgrenzung von Vorgängerrepublik, die sozusagen als degenerierend dargestellt wird in diesem öffentlichen Diskurs, dieses Estado Novo. Und man selbst ist dann sozusagen der besonders würdige Vertreter, der dieses Kolonialreich jetzt wieder wertschätzt, wie es verdient. Dazu kommt dieses Postulat der Zivilisierungsmission, das ja in allen Kolonialreichen eigentlich vorhanden ist, in Portugal doch besondere Bedeutung erlangt unter Salazar, was auch vielleicht ein bisschen mit einer Art Minderwertigkeitskomplex zu tun hat. Portugal gilt immer als Armenhaus Europas und man möchte so ein bisschen wegkommen von diesem Bild. Es gibt diese wunderbare Karte, Portugal ist kein kleines Land, wo das Kolonialreich sozusagen auf Europa projiziert wird, im selben Maßstab und eben deutlich wird, dass Portugal, wenn man die Kolonien als Teil Portugals empfindet, kein kleines Land ist, sondern so groß ist wie Europa. Wobei die Unterschiede zu anderen Kolonialreichen, wie gesagt, eher graduell sind. Das gibt es auch anderswo. Aber hat vielleicht mehr Bedeutung in diesem diktatorischen Regime, das de facto illegitim war und auf Gewalt und Einschüchterung beruhte. Und der letzte Punkt zur Bedeutung des Kolonialreichs, würde ich sagen, ist die Rolle, die das für das Schicksal des Regimes gespielt hat. 1961 bricht Krieg aus in den Kolonien. Der hat zunächst einen Konsolidierungseffekt auf dieses Regime, da deutlich wird, dass eigentlich keiner gegen die Kolonialpolitik ist. Also alle politischen Kräfte, auch die Opposition, möchte das Kolonialreich bewahren. Und dazu kommt, dass der Westen eigentlich die Kriegsführung und Repression des Regimes in den Kolonien zumindest nicht offen sanktioniert. Das führt dazu, dass das Regime eine Stärkung, eine Konsolidierung erfährt nach 1961. Aber dann natürlich im Endeffekt 1974 fällt, weil das Militär putscht, weil es die Kriege satt hat.
Vielleicht gleich da anschließend, Sie hatten gerade schon darauf hingedeutet. Können Sie die Spätphase des portugiesischen Kolonialismus von 61 bis 74 vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer periodisieren?
Also 1961, große Zäsur tatsächlich, brechen Rebellionen und dann Krieg aus in zunächst der größten Kolonie Angola. Aber 1961 zunächst mal eine Front, das lässt sich noch so ein bisschen einbetten und vertuschen. Als dann der Mehrfrontenkrieg 63-64 ausbricht, stellt es das Regime auch militärisch und ökonomisch natürlich vor enorme Herausforderungen. Und dann würde ich vielleicht eine zweite Zäsur, auch militärischer Art, 1972 setzen, wo man sagen kann, der Krieg oder die Kriege sind in der Sackgasse. Es hat mehrere gescheiterte Großangriffe gegeben von portugiesischer Seite gegen die Aufständischen, die gescheitert sind. ist eigentlich klar, dass es militärisch keine Lösung mehr gibt.
Das autoritäre Regime war ja, wie Sie jetzt gerade dargestellt haben, eng mit der Kolonialfrage verknüpft. Warum wurden Demokratisierung und Dekolonisierung in der portugiesischen Opposition dennoch so lange getrennt behandelt?
Es gab eine Opposition, eine sehr mutige, sehr bewundernswerte Bewegung gegen dieses Regime von innen. Und diese Kriege spätestens 1961 hätten ja eine Steilvorlage sein können für diese Opposition, sich gegen das Regime noch stärker zu wenden, auch die Weltöffentlichkeit vielleicht noch zu mobilisieren, zu sagen, seht her, wie unheimlich illegitim die sind, nach innen und nach außen hin. Das geschieht aber nicht. Die Opposition positioniert sich sehr wenig gegen dieses koloniale Projekt, mit großer Ausnahme der Kommunisten, die das tun, bis dann in den 70er Jahren so pazifistische Strömungen von katholischer Seite auch gegen die Kriege auftreten. Woran liegt das? Weshalb wird das getrennt, diese Demokratisierung und Dekolonisierung? Das hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist, dass die sich nicht einig waren innerhalb der Opposition. Es gab welche, die dafür waren und dagegen, und die Einheit der Bewegung war wichtiger. Das zweite, wichtigere, ist sicherlich die Repression. Man muss bedenken, dass das eine sehr geschwächte, eine sehr fragile, eine sehr verwundbare oppositionelle Bewegung war. Also war es aber auch eine Kapazitätenfrage. Um welches Thema kümmern wir uns zuerst? Kümmern wir uns um die Demokratisierung oder um die Dekolonisierung? Und da war eben die Priorität auch einfach klar. Zumal die Kolonialkriege ja auch erlaubten zu sagen, Salazar ist halt nicht der legitime Vertreter der Nation. Und das war auch ein Argument für die Demokratisierung. Der dritte Grund und vielleicht der wichtigste ist aber schon auch, dass es aus Überzeugung geschah, also auch oppositioneller Seite, mit großer Ausnahme der Kommunisten, gab es eine Zustimmung zu dem kolonialen Projekt. Es wurde eigentlich, kann man sagen, bis 1974 von keiner Seite ein ernsthaftes Gegenprojekt gegen die Kolonialpolitik des Regimes präsentiert. Man könnte fast sagen, das Ziel war, zu demokratisieren, um nicht dekolonisieren zu müssen, um wenn möglich die Kolonien noch so lange wie möglich halten zu können. Man kann sehr viele Parallelen mit Frankreich erkennen. Der Vergleich mit dem Algerienkrieg und der Algerienfrage ist hier unheimlich fruchtbar. Also ist ganz, ganz ähnlich. Genau, aber so lässt sich das vielleicht erklären, dass die Demokratisierung und die Dekolonisierung als zwei verschiedene, als unabhängig voneinander gesehen wurden.
Auf jeden Fall. Vielen Dank für den ersten Exkurs hier bei uns im Podcast.
Ja, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
Wir hatten gesehen, dass die portugiesische Oligarchie in zwei Interessengruppen zerfällt. Nämlich die auf Modernisierung und Öffnung drängende Fraktion, die ihr Heil in der Zusammenarbeit mit internationalen Konzernen sucht, und die primär von Kolonialismus und Protektionismus profitierende Elite. Die Konkurrenz zwischen diesen beiden Gruppen erschwert zunehmend den Interessenausgleich durch das Regime.
Im Laufe der 60er Jahre weiten sich die Risse im System zu einer Krise der Diktatur. Fast alle zur Verfügung stehenden Ressourcen gehen in die Kolonialkriege. Das Land ist wirtschaftlich ruiniert und gilt als Armenhaus Europas. Das liegt, neben den Kriegen, auch an seiner wirtschaftlichen Rückständigkeit und extrem ungleichen Verteilung der Vermögen und Einkommen.
Die wachsende Armut und Unzufriedenheit mit dem Regime führen zum Anstieg der Auswanderung. In den anderthalb Jahrzehnten vor der Revolution verlassen jedes Jahr über 100.000 Menschen das Land. Das sind insgesamt annähernd 20% der Bevölkerung. Viele von ihnen kommen als GastarbeiterInnen in die Bundesrepublik.
1968 erleidet Salazar einen Schlaganfall. Was im Anschluss passiert, ist, wie Interviews mit seinem Hauspersonal später offenlegen, ausgesprochen bizarr. Denn als Salazar wieder zu Bewusstsein kommt, ist er seines Amtes enthoben. Nur sagt ihm das niemand. Alle, selbst seine alten Kameraden, lassen ihn im Glauben, dass er weiterhin regiere. Der abgesetzte Diktator beruft sogar Kabinettssitzungen ein, bis er 1970 schließlich stirbt.
Aus Salazars Schlaganfall ergibt sich dann die letzte Chance der Diktatur. Der neue Ministerpräsident, Marcelo Caetano, ist anfangs für viele ein Hoffnungsträger, denn er setzt Modernisierungsmaßnahmen in Gang, lockert die Zensur, Streik- und Gewerkschaftsregelungen. Aber Salazars alte Garde lehnt die Öffnung ab und droht unverhohlen mit einem Putsch. Daraufhin bricht Caetano die zaghafte Öffnung wieder ab.
Ja, und den Kolonialkrieg hatte er ohnehin unvermindert fortgesetzt. Mehr noch, 1970 schließt er die geheime Alcora-Allianz mit den Apartheid-Regimen Südafrikas und Rhodesiens, die sich dem portugiesischen Kampf gegen die Befreiungsbewegungen anschließen.
In Guinea-Bissau unternimmt General Antonio de Spínola einen neuen Versuch der Aufstandsbekämpfung. Aber auch diese Anstrengung, ein lusitanisches Commonwealth nach britischem Vorbild zu errichten, scheitert. 1972 erklärt die Befreiungsbewegung Guinea-Bissaus die Unabhängigkeit. Dieser Verlust ist für Portugal wirtschaftlich eher unbedeutend, signalisiert aber, dass Lissabon die Kolonien kaum wird halten können.
Derweil erkennen auch die Soldaten und Offiziere, wie wenig die Kriegsziele mit der Realität zu tun haben. Die militärische Lage wird immer aussichtsloser. Immer mehr Soldaten werden getötet oder kehren verwundet und traumatisiert in ihre Heimat zurück.
Da das Regime zu einer Wende im Kolonialkrieg nicht fähig ist, spitzen sich die Widersprüche, gerade im Militär, dramatisch zu. Weil dem Oberkommando die Soldaten ausgehen, sollen Hochschulabsolventen in Schnellkursen zu Milizsoldaten ausgebildet und Berufsoffizieren gleichgestellt werden. Diese fühlen sich missachtet und fordern die Rücknahme des Beschlusses. Aus diesem zunächst eher berufsständischen Protest heraus formiert sich im Frühjahr 1973 die sogenannte Bewegung der Hauptleute. Diese politisiert sich rasch und wendet sich gegen den Kriegskurs der Regierung.
Ja, Annika, im Militär reift die Überzeugung, dass der Kolonialkrieg nur durch einen Sturz der Diktatur beendet werden kann. Am 1. Dezember treffen sich rund 200 Offiziere in einem Vorort von Lissabon und beschließen, einen Staatsstreich durchzuführen. Als nur wenig später ein rechter Putschplan aufgedeckt wird, wachsen auch an der Spitze des Militärs die Dissonanzen. Der Generalstabschef Francisco da Costa Gomes und sein Stellvertreter General Spínola setzen sich vom Regime ab und werden ihre Ämter enthoben.
Im Frühjahr 1974 entsteht aus der Bewegung der Hauptleute dann der Movimento das Forças Armadas, die Bewegung der Streitkräfte, kurz MFA. Sie besteht aus mehreren hundert, überwiegend jungen Offizieren, die fast alle mittlere Ränge bekleiden und aktiv an den Kolonialkriegen teilgenommen hatten. Diese Offiziere kommen aus politisch unterschiedlichen Strömungen. Zur MFA gehören Kommunisten, ebenso wie Sozialisten und Liberale. Aber sie teilen die Überzeugung, dass die Kolonialkriege beendet werden müssen und dass es hierzu des Sturzes der Diktatur bedarf.
Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Ein erster Aufstandsversuch scheitert im März. Die MFA beauftragt dann Major Otelo de Carvalho mit der operativen Planung der Militäraktionen und schließt ein Zweckbündnis mit General Spínola. Beide Seiten benötigen einander für den Putsch. Darüber hinaus aber unterscheiden sich ihre Pläne für die Zukunft Portugals fundamental. Während die MFA eine demokratische Verfassung, freie Gewerkschaften, Parteien und Wahlen sowie eine Wirtschafts- und Sozialpolitik im Interesse der Benachteiligten will, sieht Spínola sich an der Spitze eines autoritären Präsidialregimes.
Die MFA plant den Staatsstreich für den 25. April 1974. Kurz nach Mitternacht spielt der Sender Radio Club Portugies das verbotene Lied Grandola Vila Morena. Es besingt die Heimat der Brüderlichkeit, in der das Volk das Sagen hat, und ist das verabredete Signal zum Aufstand.
Grandola, braungebrannte Stadt. Land der Brüderlichkeit. Es ist das Volk, das bestimmt in dir, o Stadt. In dir, o Stadt, ist es das Volk, das bestimmt. Land der Brüderlichkeit. Grandola, braungebrannte Stadt. An jeder Ecke ein Freund, in jedem Gesicht Gleichheit. Grandola, braungebrannte Stadt, Land der Brüderlichkeit. Land der Brüderlichkeit, Grandola, braungebrannte Stadt, in jedem Gesicht Gleichheit, es ist das Volk, das bestimmt. Im Schatten einer Steineiche, die ihr Alter nicht mehr kannte, schwor ich als dein Gefährte, Grandola, zu deinem Willen. Grandola, zu deinem Willen schwor ich als dein Gefährte im Schatten einer Eiche, die ihr Alter nicht mehr kannte.
Rasch werden die strategisch wichtigsten Einrichtungen besetzt. Dabei kommt es kaum zur Gegenwehr. Bereits am Nachmittag gibt Ministerpräsident Caetano auf. Das morsche Regime fällt buchstäblich in sich zusammen.
General Spinola und die MFA vereinbaren die Bildung einer Junta der nationalen Rettung, die indes nicht von der MFA, sondern von einer konservativen Gruppe um Spinola dominiert wird. Außerdem einigt man sich auf die Bildung einer zivilen Übergangsregierung und freie Wahlen binnen eines Jahres. Die Bevölkerung begrüßt den Umsturz geradezu enthusiastisch. Die Szenen der Verbrüderung mit den Soldaten gehen um die Welt. Zum Symbol des nahezu unblutigen Sturzes der Diktatur wird die Nelke, die Zivilisten den Soldaten in die Gewehrläufe stecken. Es ist dieser Jubel der Zivilbevölkerung, der dem Putsch Legitimität verleiht und aus dem Staatsstreich eine Revolution macht.
Sogar eine höfliche Revolution, wie der Spiegel schreibt. Die Junta fordert die Oppositionellen im Exil zur Rückkehr nach Portugal auf. Hunderttausende verwandeln die Maifeiern in Volksfeste. Die oppositionellen Wahlkommissionen rufen zu öffentlichen Versammlungen auf, in denen basisdemokratische Einwohnerkommissionen gebildet werden, die die Revolution auf eine breite und aktive Basis in der Bevölkerung stellen sollen.
Es erweist sich, welche gesellschaftlichen Freiheitspotenziale der Sturz der Diktatur freisetzt. Es kommt zu einer regelrechten Volkserhebung. Im Industriegürtel Lissabons mobilisieren die Belegschaften zu Streiks und Betriebsbesetzungen. Und im Süden beginnt das Landproletariat, sich zu organisieren.
Allerdings treten auch die Unterschiede bereits unmittelbar nach der Revolution zutage. Um Spinola und die MFA formieren sich zwei konkurrierende militärisch-politische Zentren. Dabei wird rasch deutlich, dass die Stützen des alten Regimes, entmachtete Generäle, die katholische Kirche, Provinzpolitiker, sich hinter Spinola versammeln. Sie wollen weder die autoritäre Ausrichtung des Staates noch die Kolonien umstandslos aufgeben.
Der Verlauf der Nelkenrevolution lässt sich in mehrere Phasen unterteilen. Da ist zunächst die von dir genannte Rivalität der beiden Machtzentren, die das Land im Sommer 1974 in Atem hält. Die zweite Phase reicht vom Rücktritt Spinolas Ende September bis zur Wahl der verfassunggebenden Versammlung am ersten Jahrestag der Revolution. In dieser Zeit intensivieren sich die sozialen Kämpfe. Zugleich treten die Unterschiede zwischen den verschiedenen Akteuren hervor. In der dritten Phase erreicht die Massenbewegung von unten ihren Höhepunkt, bevor es zur Spaltung und schrittweisen Entmachtung der MFA und zum Übergang in die kapitalistische Normalität kommt.
Im Mai wird zunächst eine provisorische Regierung gebildet, die auf einer breiten Koalition beruht, die von den Kommunisten über die Sozialisten bis zu den Liberalen reicht. Im Juli fordert dann Ministerpräsident Adelino da Palma die Wahl zur verfassunggebenden Versammlung durch die Direktwahl eines mit weitreichenden Vollmachten ausgestatteten Präsidenten zu ersetzen. Das widerspricht nicht nur der getroffenen Vereinbarung, sondern bedeutet auch einen Schritt in Richtung auf eine neuerliche autoritäre Herrschaft. Daraufhin sieht die MFA sich zur direkten politischen Intervention veranlasst, um ihre Ziele, Dekolonisierung, Demokratisierung und wirtschaftliche Entwicklung, nicht zu gefährden. Sie ersetzt den Ministerpräsidenten durch Vasco Gonçalves.
Im Sommer vergrößern sich die wirtschaftlichen Probleme, die von der weltweiten Rezession infolge der Ölpreiskrise zusätzlich angefacht werden. Die von der Junta beschlossene Erhöhung des Mindestlohns wird durch Preiserhöhungen aufgezehrt. Hinzu kommt die Kapitalflucht ins Ausland, die der Wirtschaft massiv Ressourcen entzieht. Aufgeschreckt von der Regierungsbeteiligung der Kommunisten und der Dynamik der Volkserhebung verweigert der eigentlich mit Portugal verbündete Westen jede wirtschaftliche Unterstützung.
Unterdessen verlaufen die Gespräche mit den afrikanischen Freiheitsbewegungen ergebnislos, weil Spinola die Unabhängigkeit der Kolonien an Bedingungen knüpft. Er verschärft seine Angriffe auf die Regierung, doch seine geplante Übernahme des Oberkommandos wird unterbunden. Spinola muss als Interimspräsident zurücktreten. Sein Nachfolger wird der frühere Oberbefehlshaber da Costa Gomes, der der MFA angehört.
Jetzt beginnt die zweite Phase der Revolution. Die meisten Parteien sprechen sich zu dieser Zeit öffentlich für den Sozialismus oder zumindest für die soziale Demokratie aus. Die zeitlich begrenzte Herrschaft des revolutionären Militärs gilt ihnen als Garant für die Fortsetzung der Revolution. Das Volk ist an der Seite der MFA, lautet die Parole.
Mit dem operativen Kommando des Kontinents, kurz COPCON, war bereits zuvor eine militärische Eingreiftruppe geschaffen und Otello de Carvalho, dem militärischen Kopf des Umsturzes, unterstellt worden. Die MFA strukturiert sich jetzt um und schafft den sogenannten Rat der 20, der der MFA-Versammlung rechenschaftspflichtig ist. Sie richtet den Fokus auf die Dekolonisierung und den Umbau der Wirtschaft, zudem die Kontrolle der Geldbewegungen und Bankgeschäfte sowie eine begrenzte Verstaatlichung von Betrieben und Banken gehören.
Gleichzeitig intensiviert sich die Selbstermächtigung der Arbeiterschaft, Landarbeiter und Tagelöhner. Allerdings zuvörderst im Süden des Landes, wo Großgrundbesitzer über riesige Latifundien herrschen, während im Norden Kleinbauern das Land bestellen. Im Süden, in der Region Alentejo, weitet sich der Konflikt zwischen Landarbeitern und Großgrundbesitzern zum Kampf um die Kontrolle der Ländereien aus. In den Industriebetrieben im Raum Lissabon intensiviert sich derweil die Streikbewegung und in den Städten entsteht eine Besetzerbewegung.
Ja, dort begehren auch Frauen, Lesben und Schwule gegen die verknöcherten Gesellschaftsstrukturen auf. Jetzt tritt eine Ungleichzeitigkeit in den Vordergrund, nämlich die Spaltung des Landes in einen konservativen Norden, zu dem auch die Atlantikinseln zählen, und die Hochburgen der Revolution in Lissabon und dem Süden. Die Klein- und Mittelbauern des Nordens sehen sich im Bündnis mit den Großagrariern. Auch das Kleinbürgertum schreckt vor der Radikalität der Volksbewegung zurück.
Unterdessen wachsen die Differenzen zwischen den Unterstützern der Junta. Ein Streitpunkt ist die Gewerkschaftsfrage. Angesichts der starken Verankerung der von Álvaro Cunhal geführten PKP in den Betrieben stellen die Sozialisten und die liberale PPD sich gegen die Bildung einer Einheitsgewerkschaft, die aber dennoch im Ministerrat beschlossen wird. Auch um die Wirtschaftspolitik entbrennt ein Streit. Die Sozialistische Partei unter Mario Soares tut dann, was man von Sozialdemokraten erwarten kann. Sie verabschiedet ein linkes Programm und wählt eine rechte Führung.
Ja, und diese kann auf massive Unterstützung durch die Sozialistische Internationale bauen. Die US-Regierung wiederum sorgt sich um die Radikalität der Volksbewegung, aber mehr noch um die PKP. US-Präsident Gerald Ford fordert Ministerpräsident Gonçalves auf, die Partei aus der Regierung zu werfen. Auch die NATO äußert Besorgnis über die Lage in Portugal und veranlasst den Ausschluss des Landes aus ihrer nuklearen Planungsgruppe.
Im März 1975 kommt es zu einem zweiten Putschversuch Spinolas, der jedoch kläglich scheitert, da die Soldaten sich mit dem protestierenden Volk verbrüdern. Dieses Ereignis stärkt kurzfristig den linken Flügel. Die MFA-Versammlung beschließt die Verstaatlichung der meisten Banken und Versicherungen. Es folgen weitere Schlüsselbranchen. Insgesamt werden rund 40% des Kapitals aller Unternehmen im Land nationalisiert.
Auf Druck der sich radikalisierenden LandarbeiterInnen wird zudem eine Agrarreform vorbereitet, die die Enteignung vieler großer Höfe sowie Notkredite, Preiserhöhungen und Absatzgarantien für kleinere Betriebe vorsieht. Hinzu kommen sozialpolitische Maßnahmen wie die Einführung von Arbeitslosenunterstützung, Kündigungs- und Mutterschutz.
Mit der Wahl der Konstituante am 25. April 1975 beginnt die dritte Etappe der Revolution. Im heißen Sommer intensivieren sich die Kollektivierungen, Landenteignungen und Massendemonstrationen. Darüber hinaus kommen Zehntausende Revolutionstouristen ins Land. Viele von ihnen wollen die Revolution tatkräftig unterstützen, aber nicht wenige wollen die Portugiesen bloß belehren. Im Hintergrund setzt derweil eine massive Kräfteverschiebung ein. Denn Wahlsieger sind nicht die linken Parteien, obschon die drittplatzierte PKP immerhin 12,5% erzielt, sondern die Sozialisten und die Liberalen, die 38 bzw. 26% der Stimmen erringen.
Ja, beide Parteien haben den Putsch mitgetragen, wollen aber jetzt die revolutionären Maßnahmen abbrechen und zur kapitalistischen Normalität übergehen. Durch das Wahlergebnis ermutigt, erhöhen sie den Druck. Einen Angriffspunkt bietet der Streit um die sozialistische Zeitung Republika und den katholischen Radiosender Renascença. In beiden Fällen haben ultralinke, maoistisch dominierte Belegschaften die Betriebe übernommen und nutzen sie nicht zuletzt für ihre eigene Propaganda. Aber als der Revolutionsrat COPCON-Einheiten schickt, um die Besetzung zu beenden, weigern die Soldaten sich, gegen die BesetzerInnen vorzugehen, wodurch wiederum der Revolutionsrat geschwächt wird.
Wir wollen jetzt im zweiten Interview über den heißen Sommer der Volksbewegung sprechen. Dazu begrüßen wir im Studio die Übersetzerin Anke Fusek. Hallo Anke.
Hallo.
Hallo auch von mir und gleich die erste Frage. Du hast ja das Buch Portugal, die unmögliche Revolution mit übersetzt, in dem der irische Zeitzeuge und Anarchist Phil Mailer die Revolution aus der Perspektive der Basisbewegungen beschreibt, die ja auch immer wieder in Konflikt mit der Regierung geraten. Könntest du den Umfang dieser Bewegungen von unten kurz einordnen?
Also das Ausmaß der Bewegung von unten und auch die Leidenschaft, mit der die Kämpfe während der Nelkenrevolution geführt wurden, war tatsächlich sehr beeindruckend. Schätzungsweise haben fast ein Drittel der knapp 10 Millionen Einwohner an Streiks, Demos oder Besatzungen teilgenommen. Es wurden unzählige Häuser besetzt, also nicht nur, um da drin zu wohnen, weil viele ja noch gar keine eigenen Häuser hatten, sondern sie wurden auch für Arbeiterzentren, Kindergärten, Krippen oder Volkskliniken besetzt. Und es wurden Zeitungen und Radiosender von den Arbeitern, Arbeiterinnen übernommen, um sie von unten kontrollieren und für die Bewegung auch nutzen zu können. Im Herbst 75 gab es hunderte von selbstverwalteten Fabriken und ca. ein Fünftel der Agrarfläche befand sich unter Kontrolle der Arbeiterinnen. Ja, und auch im Militär rumorte es weiterhin ganz ordentlich. Also die Soldaten der unteren Ränge, die haben angefangen, auch die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Sie haben vor allen Dingen Vollversammlungen abgehalten und ihre Kasernen besetzt und auch viele Offiziere konnten sich auf die Loyalität der Truppen nicht mehr verlassen. Also zum Beispiel hat dann im Januar 75 sogar ein gesamtes Infanteriebataillon hat sich geweigert, nach Angola zu ziehen, um dort gegen die Befreiungsbewegungen zu kämpfen. Also in den ganzen 18 Monaten, in der dieser revolutionäre Prozess dauerte, gab es insgesamt 6 provisorische Regierungen, die von Anfang an mehr schlecht als recht funktioniert haben. Und irgendwann ist auch der ganze Staatsapparat vorübergehend zusammengebrochen. Phil Mailer schreibt eben auch, dass es im Sommer 75 zunehmend fragwürdig gewesen sei, ob man überhaupt noch von einer Regierung und einer offiziellen Opposition sprechen kann, da die Macht mehr und mehr auf der Straße gelegen hätte.
Ich habe gelesen, dass die portugiesische Historikerin Raquel Varela darauf hingewiesen hat, dass es sich sogar um die vielleicht größte Bewegung zur Übernahme von Betrieben durch Belegschaften weltweit gehandelt haben könnte. Also nur um das von der Dimension, wie du das gerade beschrieben hast, nochmal einzuordnen. Jetzt etwas konkreter zur Streikbewegung in den Betrieben, die unmittelbar nach dem Putsch begann. Wer streikte und was forderten die streikenden Belegschaften?
Das zog sich quasi durch sämtliche Sektoren durch, also von Schiffswerften, Fluggesellschaft, Post, Ölgesellschaft oder auch Reifenhersteller. Also da waren viele betroffen. Viele ArbeiterInnen haben dann auch angefangen, sich jenseits der Gewerkschaften in Arbeiterkomitees zu organisieren und auch ihre Entscheidungen in Vollversammlungen, also den sogenannten Plenarios, zu treffen. Was sie gefordert haben, also mal haben sie einen Forderungskatalog aufgestellt und zum Beispiel auch klassischerweise höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten gefordert. Mal haben sie auch kurzerhand die gesamte Geschäftsführung abgesetzt, weil sie ihnen nicht kompetent genug erschien. Oder sie wollten sie loswerden, schlicht weil sie Faschisten waren. Also das sogenannte Saneamento, also sprich die Säuberung, war damals eine weit verbreitete Forderung und eine gängige Praxis. Insgesamt ging es natürlich auch ganz viel um Diskussionen um die Kontrolle der Produktionsmittel. Also das ging schon teilweise sehr weit, wie diskutiert wurde. Und um ihre Forderungen durchzusetzen, waren die Arbeiter schon auch sehr erfinderisch. Also die Bauarbeiter haben zum Beispiel im November 75 den Sitz des Parlaments umstellt, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Also sie haben zum Beispiel Verstaatlichung von Grund und Boden und höhere Löhne gefordert. Und da auch das Militär sich geweigert hat, einzugreifen, um die Belagerung zu beenden, hat der Premierminister den Forderungen zugestimmt. Eine größere Auseinandersetzung gab es auch bei der Fluggesellschaft TAP, wo die ArbeiterInnen so lange gestreikt haben und auch eigenständig ihre 40-Stunden-Woche einfach durchgesetzt, indem sie nicht länger gearbeitet haben, bis schließlich dann der komplette Flughafen militarisiert wurde.
Eine Frage haben wir noch. Auf dem Land kam es auch zu Besetzungen und zur Gründung von Kollektiven. Könntest du die Aktion der LandarbeiterInnen in Alentejos kurz skizzieren für unsere Hörerinnen und Hörer?
Also vielleicht erstmal ganz kurz zu der damaligen Situation. Im Süden Portugals tummelten sich vor allen Dingen die wenigen Großgrundbesitzer mit ihren riesigen Anwesen und die Situation der einfachen Landbevölkerung, die war unsäglich. Also die Menschen lebten in bitterer Armut, es gab eine hohe Arbeitslosigkeit. Vor allem auch, weil es zwischen November und März eigentlich kaum Arbeit gab. Und gleichzeitig lag halt viel Land brach, also wurde nicht bewirtschaftet und viele Agrarerzeugnisse mussten zu der Zeit auch noch importiert werden. Ab dem Sommer 75, als die Landbesetzerbewegung besonders stark war, haben die LandarbeiterInnen das Gesetz in ihre eigenen Hände genommen. Der Alentejo war eben einer der Brennpunkte der LandarbeiterInnenbewegung. Es kam aber darüber hinaus auch in der gesamten südlichen Landeshälfte zunehmend zu Landbesetzungen. Und oft waren es auch die Frauen, die die Initiative ergriffen haben. Und neben den Enteignungen wurden vor allen Dingen auch Kredite gefordert, um den Produktionsprozess am Laufen zu halten, als die Arbeiter dann schließlich selber auch das Land bestellten und eben auch, um die Löhne bezahlen zu können. Man kann sagen, dass zu Hochzeiten der Bewegung, dass die ArbeiterInnen im Alentejo fast 60% der Agrarfläche besetzt hielten. Also in den Kollektiven wurde natürlich auch diskutiert, wie produzieren, wie wollen wir leben, wie wollen wir auch zusammenleben. Unter den Geschlechtern war das zum Teil auch nicht gerade einfach. Also wer macht dann auch so diese klassische Hausarbeit? Oder Alkoholkonsum war ein massives Problem. Ich finde die ganz lustige Geschichte, dass die Frauen da auch ordentlich Rabatz gemacht haben, weil unglaublich viel getrunken wurde, weil natürlich auch sehr viel Alkohol selbst hergestellt wurde und der Alkoholkonsum irgendwann auf 4 Liter Wein am Tag reduziert wurde. Ja, und untereinander auch, es gab natürlich viel zu wenige Traktoren, das war ein massives Problem, also die Landwirtschaft war ja sowieso zu dem Zeitpunkt wahnsinnig unterentwickelt. Da gab es auch untereinander Streitereien, wer dann die vielleicht 2 Traktoren fahren durfte und immer wieder ging es natürlich auch um Geldfragen. Die Kredite von der Regierung waren schon wichtig, um sich überhaupt über Wasser halten zu können.
Ja, vielen Dank, Anke.
Schön, dass du hier warst.
Danke. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Im Juli 1975 beginnt der von den USA und Südafrika unterstützte Bürgerkrieg gegen die MPLA in Angola. In der Folge verstärkt sich die Massenflucht sogenannter Retornados, also der Rückkehrer nach Portugal, zu denen aber nicht nur gebürtige Portugiesen zählen. Im Sommer 1975 landen täglich Tausende auf dem Lissabonner Flughafen. Insgesamt kommen mindestens 500.000 Retornados nach Portugal.
Ebenfalls im Sommer entbrennt der Streit in der verfassunggebenden Versammlung. Dabei geht es nicht zuletzt um die Frage, welche Stellung das Militär künftig im Staat einnehmen soll. Vor dem Hintergrund dieses Streits und der Krise um die Republika verlassen Sozialisten und Liberale die Regierung. Beide Parteien mobilisieren zu Großkundgebungen unter der Losung: Das Volk ist nicht auf der Seite der MFA. Damit ist der Bruch der Koalition, auf die die MFA sich gestützt hatte, öffentlich vollzogen.
Die Spaltung erreicht auch das Militär. Der linke Flügel der MFA gerät zunehmend unter Druck. Man darf ja nicht vergessen, dass er nicht die gesamte Armee repräsentiert. In der Marine und im COPCON dominieren die Linken. Aber in Luftwaffe und Heer überwiegen eine eher konservative und eine diffus liberale Strömung.
Zur Letzteren zählt eine Gruppe von Offizieren um Außenminister Melo Antunes, die am 7. August ein Dokument der Neuen veröffentlicht, in dem sie fordert, die Revolution zu verlangsamen, den Sozialisierungskurs zu stoppen, die Disziplin der Soldaten wiederherzustellen und den Einfluss der PKP zu reduzieren. Der Revolutionsrat schließt die Gruppe zwar aus, aber jetzt ist die Spaltung der MFA nicht mehr zu bestreiten.
Die Gruppe der Neuen trifft anschließend Absprachen mit konservativen Militärs und beruft eine MFA-Versammlung in neuer Zusammensetzung ein, in der sie über die Mehrheit verfügt. Ministerpräsident Gonçalves muss zurücktreten. Die 6. provisorische Regierung wird dann von der Gruppe der Neuen sowie den Sozialisten und Liberalen dominiert.
Ja, sie erzwingt einen Kursschwenk und verfügt unter anderem einen Lohnstopp und die Aufhebung des Preisstopps. Jetzt gewährt Bundeskanzler Helmut Schmidt einen Sofortkredit und auch die IG-Kommission stellt Finanzhilfen zur Verfügung. Es folgt die schrittweise Entmachtung der MFA-Linken. Zunächst werden die Macht des COPCON beschnitten und führende Militärs und Sicherheitskräfte ersetzt. Am 20. November wird Otello de Carvalho seines Postens als COPCON-Kommandant enthoben. Am 25. November folgt die Festnahme führender Offiziere der MFA-Linken. Damit ist die revolutionäre Rolle der MFA beendet.
Anfang April 1976 wird dann die neue Verfassung beschlossen, die immerhin einen Kompromiss darstellt, in dem manche Errungenschaften der Revolution festgeschrieben werden. Sie bietet einer linken Regierung bis heute die Möglichkeit, radikale Reformen von Wirtschaft und Gesellschaft einzuleiten. Zumindest theoretisch, denn die Parlamentswahl bestätigt 1976 in etwa das Kräfteverhältnis der Wahl zur Konstituante ein Jahr zuvor.
Wir wollen jetzt abschließend über die viel diskutierte Einflussnahme des Auslandes auf die Nelkenrevolution sprechen. Dazu begrüßen wir den Historiker Nelson Pereira Pinto, der uns telefonisch zugeschaltet ist. Hallo Nelson.
Ja, hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass wir heute uns unterhalten. Schön.
Ja, wunderbar, dass das geklappt hat. Nelson, warum sorgte sich die NATO über den Sturz der Diktatur, anstatt ihn zu unterstützen?
Da muss man natürlich wissen, dass Portugal ein Gründungsmitglied der NATO gewesen ist und im Lichte des Kalten Krieges auch immer als ein sehr wichtiger geostrategischer Partner betrachtet wurde vom Westen. Das hing damit zusammen, dass Portugal auch über wichtige geostrategische Inseln verfügte. Ja, im Falle eines Ausbruchs eines Krieges sollten dann beispielsweise die Azoren auch immer als eine Art Zwischenstation fungieren. Und darüber hinaus war Portugal auch geostrategisch gelegen außerhalb der Mittelstreckenraketen der Sowjetunion, was dann auch bei der Bundesrepublik zu Interesse führte, in Beja, also im Süden Portugals, Zugang zur Militärbasis zu bekommen. Durch den Putsch des 25. Aprils wurden dann ja die Karten praktisch neu gemischt. Also es war gar nicht klar, wohin würde es mit Portugal eigentlich gehen. Es gab auch von westlicher Seite zwei Reaktionen. Also auf der einen Seite die Vereinigten Staaten, die diesen Putsch eher skeptisch betrachteten, aber zunächst erst einmal eine Art Wait-and-See-Haltung eingenommen haben. Und dann auf der anderen Seite die europäische bzw. die EWG-Haltung, die eigentlich die moderaten Generäle, auch moderate politische Akteure unterstützen wollten, um eine ja westliche Demokratisierung in Portugal erreichen zu können. Aber diese, ja, die ich schon erwähnt hatte, diese Wait-and-See-Haltung der Vereinigten Staaten, die wurde dann mit der Zeit immer skeptischer und das führte auch dazu, dass dann Henry Kissinger die Haltung eingenommen hatte, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis die Kommunisten in Portugal die Macht ergreifen würden. Durch die sehr starke linke Bewegung und Radikal-Links-Bewegung der Nelkenrevolution, weshalb er sich dann beispielsweise für einen Ausschluss Portugals aus der NATO ausgesprochen hatte.
In allen Darstellungen der Nelkenrevolution geht es um die Rolle der Sozialistischen Internationale und auch der Friedrich-Ebert-Stiftung, die ja an der Gründung der portugiesischen Sozialistischen Partei beteiligt war. Wie sahen denn diese Beziehungen konkret aus?
Es gibt Quellen, also Korrespondenzen von Mário Soares, das war der wichtigste der portugiesischen Sozialisten, die 1973 in Deutschland, also in Bad Münstereifel, den Partido Socialista mit der Unterstützung der Friedrich-Ebert-Stiftung gründen konnten. Da gibt es Quellen, die darauf hinweisen, dass Mário Soares versucht hat, mit der SPD in Kontakt zu treten und sie darüber zu informieren, dass das portugiesische Militär unzufrieden war und dass es eventuell zu einer Bewegung der Streitkräfte kommen könnte. Es ist jedoch so, dass man dachte, na gut, die Situation im Kolonialkrieg, die ist angespannt, aber es ist relativ unwahrscheinlich, dass jetzt ein Putsch, also eine Revolution, ein System, welches schon seit über 40 Jahren herrschte, einfach so beenden würde. Das hatte man von Seiten der SPD dann nicht so ganz ernst genommen. Was aber dennoch wichtig ist, ist, dass die Friedrich-Ebert-Stiftung bereits vor dem Putsch enge Kontakte zu den portugiesischen Sozialisten gepflegt hatte. Also die Parteigründung, die habe ich ja schon angesprochen. Es gab beispielsweise ein Stipendienprogramm, welches unterstützt wurde. Die Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützte auch Kulturgenossenschaften in Portugal. Also die waren in Lissabon und Porto. Und es gab auch eine sozialistische Zeitung, die hieß Republika. Die wurde auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung unterstützt. Auch die SPD hatte Kontakte zu den Sozialisten. Dadurch, dass die SPD jedoch also sowohl in der Großen Koalition war und dann später auch in der sozialliberalen Regierungskoalition, hatte man sich, sage ich mal, gegenüber den portugiesischen Sozialisten eher distanziert verhalten. Also die Prämisse war trotzdem gute bilateralen Beziehungen zu Portugal.
Da könnte ich direkt nochmal anknüpfen, Nelson. In deiner Dissertation untersuchst du ja genau diese informellen Beziehungen zwischen Portugal und der Bundesrepublik vor und nach der Revolution. Welche Rolle spielte denn die bundesdeutsche Außenpolitik vor und nach dem April 1974?
Über die Skepsis der Vereinigten Staaten habe ich ja eben schon kurz gesprochen. Es ist so, dass die Bundesrepublik war eher der Ansicht, dass es verkehrt wäre, Portugal jetzt aus der NATO auszuschließen, weil dadurch erst recht die Kommunisten an die Macht kommen würden. Vielmehr setzten beispielsweise Helmut Schmidt und auch Willy Brandt darauf, die moderaten Akteure, Politiker und Politikerinnen im Land zu unterstützen. Also man hatte ja bereits die Kontakte zu den portugiesischen Sozialisten, und daran hatte man eigentlich angeknüpft. Das heißt, die SPD, die sich vor der Revolution erstmal noch sehr zurückhaltend verhielt, die fing dann an, sich offener als Unterstützer von Mário Soares zu zeigen. Also indem man die Wahlkämpfe und auch den kompletten Aufbau der Partei mit unterstützte. Man muss sich das ja so vorstellen. Diese sozialistische Partei, die war ja zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht organisiert. Das waren auch nicht viele und die waren auch in Portugal eigentlich gar nicht so bekannt. Und genau da kam dann eigentlich auch der Einfluss der SPD und auch der Friedrich-Ebert-Stiftung und später dann auch von der Sozialistischen Internationale, weil da ist ja dann Willy Brandt auch der Präsident von gewesen und er hat dann sogar auch ein Solidaritätskomitee für Portugal geschaffen und es gab dann auch diese Plakate mit den Nelken, der Nelkenrevolution und darüber stand dann, die Nelken brauchen jetzt Wasser. Also das hieß so viel, wie man wollte jetzt eigentlich Portugal nicht einfach so verlassen und als verloren betrachten, finden, sondern man wollte eben Mário Soares unterstützen, damit in Portugal eine Demokratisierung nach westlichem Vorbild erfolgen würde. Und da gab es dann auch einen Austausch auch mit den Vereinigten Staaten. Man versuchte dann auch die Vereinigten Staaten davon zu überzeugen, dass man eben hier Möglichkeiten hat, Portugal an den Westen zu binden und dass die Kommunisten auch gar nicht so stark waren, wie die Vereinigten Staaten dachten. Und man wollte auch die Vereinigten Staaten davon überzeugen, naja, die Sozialisten, die portugiesischen Sozialisten, also das ist dann auch ein bisschen Übersetzungsarbeit, das sind eigentlich de facto eher moderate Sozialdemokraten, die jetzt eher eine Art portugiesische SPD sind. Und dieser europäische Ansatz hat sich dann letzten Endes auch durchgesetzt.
Ganz lieben Dank.
Vielen Dank, Nelson.
Ja, danke, euch auch. Vielen Dank.
Wie auch immer man die Rolle der westlichen Verbündeten bewerten mag, eines steht fest. Sie traten von Anfang an mit aller Macht auf die konterrevolutionäre Bremse, weil ihnen weder die Volkserhebung noch die kommunistische Machtbeteiligung geheuer war.
Was also bleibt von der Nelkenrevolution? Zu nennen sind hier vor allem das Ende des portugiesischen Kolonialismus sowie der Sturz der Diktatur und Übergang zu einer auf sozialen und demokratischen Rechten basierenden Verfassung. Nicht erreicht wird hingegen die Umgestaltung und Demokratisierung von Wirtschaft und Gesellschaft im Interesse der Benachteiligten. Ihre Revolution in den Fabriken und auf den Ländereien wird abgebrochen.
Ja, Albert. Und eine ganz besondere Rolle spielt das portugiesische Militär, das eine militärische Linke den Sturz einer Militärdiktatur erzwingen und den Übergang zu einer demokratischen Gesellschaft bewerkstelligen konnte, fügt dem Bild, das wir von Revolution pflegen, einen spannenden Mosaikstein hinzu.
Zweifellos. Leider hat der Sturz der Diktatur auch eine Kehrseite. Nämlich, dass man sich in Portugal bis heute der Vergangenheit nicht wirklich gestellt hat. Das bestätigt der jüngste Aufstieg der rechtsradikalen Partei Chega, die sich offen in die Tradition des Estado Novo stellt. Das Problem sitzt indes, wie die afroportugiesische Linksblock-Politikerin Beatriz Gomes Dias betont, viel tiefer. Denn eine echte Aufarbeitung der Verbrechen von Diktatur und Kolonialherrschaft hat gesellschaftlich nie stattgefunden.
Ja, da sind noch viele Fragen offen. Und mit diesen Fragezeichen beschließen wir diese Folge. Wir möchten unseren Dank an euch fürs Zuhören verbinden mit dem Hinweis, dass man diesen Podcast auch abonnieren kann. Und ihr könnt uns auf Instagram folgen. Unter rosalux-history halten wir euch zwischen den Folgen auf dem Laufenden.
Ja, Annika. Und weil wir uns immer weiter verbessern wollen, interessiert uns eure Meinung. Beantworte in den nächsten Wochen einfach kurz die zwei Fragen auf Spotify oder noch besser, nimm an der vollständigen Umfrage zu Rosalux History bei Lama Paul teil. Den Link dazu findest du unten in den Shownotes.
So ist es. Aber jetzt sagen wir Tschüss.
Ciao, ciao.